Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia!
Guten Morgen, liebe Anke. Wie geht's dir?
Du, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, unser erster Podcast. Und
ja, ich bin auch aufgeregt.
Ja, ich höre ja nicht so viele Podcasts, aber einen höre ich öfter mal. Das ist Lanz und Brecht. Und ich finde Stolz und Ballmann das. Und die fragen sich immer am Anfang so, guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo bist du gerade? Jetzt frage ich dich einfach
echt?
Auch. Ja, guten Morgen, Claudia. Wo bist du gerade?
Guten Morgen, Anke. Also ich bin gerade in Kroatien und gucke aufs Meer und sitze im Bett. Und du?
Oh mein Gott, da würde ich fast tauschen, aber nur fast. Also ich sitze am Schreibtisch und gucke in den Wald. Es könnte auch sein, dass man im Hintergrund die Vögel ein bisschen zwitschern hört. Mhm. Und dann finde ich Podcasts meistens wahnsinnig langweilig und hoffe, dass unserer nicht langweilig ist. Weil wenn sie sich dann stundenlang erzählen, was sie gerade trinken und essen und wie es ihnen gerade geht, denke ich mir, super, Viertelstunde meines Lebens vertan und alles, was ich weiß, ist, was die frühstücken. Was interessiert es mich? Also insofern,
also ich das Gute nicht. An unserem, nee, um die Uhrzeit schon mal gar nicht.
Stimmt, das sollten wir vielleicht sagen. Lass uns
ja,
doch mal
genau.
Sagen. Es ist Montagmorgen, 6.37 Uhr. Die Sonne ist schon aufgegangen.
Und ich sitze in Kroatien am Meer. Und es ist mir so wichtig, diesen Podcast mit dir zu machen, Anke, dass ich mir den Wecker für 5:45 gestellt habe, die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich immer dachte, ich habe den Wecker falsch gestellt.
Ja.
Und die Anke hat keine Möglichkeit, mich zu erreichen, wenn mein Handy aus ist. Sie hat ja die Nummer meiner Eltern gar nicht. Und diese Panik hat mich daran gehindert, in Ruhe zu schlafen.
Oh mein Gott, das tut mir leid. Das stimmt, ich hätte dich nicht erreicht. Aber ich hätte mir einfach gedacht, die Claudia hat verschlafen. Machen wir es halt ein andermal.
Ja, nee, das konnte aber meine, das ließ meine Erziehung nicht zu.
Nein.
Also alles gut, alles gut.
Das war mir auch klar. Wir sind zwei super Pünktliche und haben,
ja.
Haben diese Uhrzeit gewählt, weil da alles noch ruhig ist. Bei mir zwitschern die Vögel und vielleicht bellen die Hunde mal. Ansonsten, lass uns anfangen. Ja genau, wie du sagst, es ist uns einfach, warum machen wir den Podcast? Weil es uns einfach wichtig
ganz
ist.
Ganz genau.
Weil wir viele Dinge sehen und erleben und der Meinung sind, wir könnten was dazu sagen. Und entstanden ist das Ganze aus einem Telefonat heraus. Wir telefonieren oft.
Ja.
Wo ja. Wir dachten, eigentlich müssten wir unsere Telefongespräche einfach aufzeichnen und es wäre ein guter Podcast.
Ja.
Ich wollte ja nie einen Podcast machen, nie, gell? Ich wehre mich seit Jahren gegen Podcasts.
Und dann kam ich um die Ecke und habe gesagt, Anke, das wäre doch eine schöne Sache. Und ich weiß noch, da hast du wieder im Auto gesessen, warst unterwegs zu einem Seminar, zu einem Vortrag. Ich weiß nicht genau, wo du gerade hingefahren bist. Und da hast du im Auto gesessen und Musik gehört.
Mhm.
Und da hast du das Lied von Chris de Burgh gehört, Shine On.
Ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Was war das? Erzähl du am besten mal.
Das war so ein Moment, ich weiß auch nicht mal, wo ich hingefahren bin. Also Chris de Burgh mag ich sehr gerne, höre ich seit Jahren, also seit vielen Jahrzehnten. Und das war so eine Zeit, ich weiß auch gar nicht mehr, warum das war. Ich habe nur so überlegt, ist es noch richtig, was ich mache? Soll ich das weitermachen? Soll ich mich weiter einsetzen? Gar nicht mal im Sinne von frustriert und ich kann das alles nicht mehr, sondern einfach diese so eine Lebensfrage, die stelle ich mir immer mal wieder. Bin ich noch da, wo ich hin soll, wo ich richtig bin? Und dann habe ich gedacht von wegen, okay, ich hätte gern ein Zeichen. Und dann habe ich, ich habe noch CDs im Auto, so ganz altmodisch. Und dann habe ich eine CD rein und habe mir gedacht, ich drücke auf Liednummer, keine Ahnung. Und dann kam Shine On. Und das war für mich ein kristallklares Zeichen, weil der Text auch dementsprechend passt. Und das Shine On, und das habe ich dir erzählt, und da haben wir beide, das weiß ich noch, waren wir beide sehr berührt, weil es eben genau darum geht, auch die positiven Sachen zu sehen, in den negativen, in Anführungszeichen negativen. und weil wir beide der Meinung sind, es gibt immer irgendeinen Weg, eine Perspektive auch zu wechseln, um aus schwierigen Dingen rauszukommen. Und ich will, also privat werden wir hier, persönlich werden wir hier sicher werden, privat werden wir garantiert nicht. Ich kann nur so viel sagen, wir hatten beide genug Grund im Leben, das Scheinen zu lernen. Und wir haben es. Und das möchten wir einfach weitergeben. Wir möchten ein bisschen Licht in die Welt bringen.
Also wenn ich das jetzt so nochmal von dir höre, ich würde mich sofort wieder dafür entscheiden, mit dir einen Podcast zu machen. Also ich meine, nicht, dass das jetzt unser 100. wäre heute, es ist der erste.
Der erste, ja.
Genau, es ist der erste, aber es folgen viele. Und alleine die Tatsache, dass wir uns da auch verbinden und über gewisse Themen reden, finde ich für uns unglaublich wertvoll. Und wenn es für andere Menschen auch so sein kann, das ist doch toll.
Ja, es kommt mir immer noch so vor, als würden wir telefonieren und es wird jetzt jemand zuhören. Der Gedanke, dass uns jemand beim Telefonieren zuhört, da denke ich mir, ganz unangenehm. Gleichzeitig denke ich mir, warum nicht? Und es war ganz spannend. Ich habe gestern erst im Prinzip, also haben wir alle geteilt auf Social Media, von wegen Leute informiert, von wegen wir machen einen Podcast. Und es war so schön, was da an Rückmeldungen kam. Und am meisten habe ich mich über die Rückmeldungen gefreut. Was, ihr beide, das ist ja so toll, ihr beide zusammen. Und ja, dann dachte ich mir, genau, dann machen wir das jetzt einfach. Okay, jetzt wissen die Leute, warum wir es machen. Und jetzt müssen wir vielleicht noch, weil wir sind ja nicht Lanz und Brecht, wir müssen ja mal davon ausgehen, dass uns vielleicht nicht jeder kennt.
Was?
So ein bisschen. So ein paar Insta-Leute kennen uns schon, aber naja, so die große weite Welt. Also die fünf, die zuhören, die werden uns kennen. Die anderen lernen uns kennen.
Ganz genau. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dieser Autofahrt und zu dem Shine-On zurückkommen. Ich erinnere mich nämlich, also jetzt kamen bei mir auch die Erinnerungen, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass man einfach im Leben, egal was ist, immer die Möglichkeit hat, in die eine Richtung zu gucken oder in die andere.
Ja.
Und mir hat das in meinem Leben schon wirklich sehr oft geholfen. Früher habe ich das manchmal als Ohrfeige gesehen, wenn man mir gesagt hat, naja, du hast auch eine andere Wahl. Je mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich das gesehen. Ja. Und es ist egal in welcher Situation so. Und du hast eben ja angedeutet, dass wir beide Situationen hatten, wo wir sehr im Dunkeln waren. Und da tatsächlich zu sagen, ich schaue mal in eine andere Richtung oder ich versuche die Dinge meiner anderen Perspektive zu sehen. Und ich finde, das hilft einfach in allen Bereichen. In allen, allen, allen. Und das ist einfach eine tolle Option, die wir Menschen haben. Und deswegen finde ich auch diesen Titel Shine On so treffend für unseren Podcast. Ja. Ja, und wie du eben sagtest, wir sind noch nicht in dem Bekanntheitsgrad wie Lanz und Brecht. Das ist aber auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht unser Bestreben. Sondern es geht darum, dass wir beide uns austauschen und wer daran teilhaben möchte, kann das tun. Und die Menschen sind auch eingeladen, ihre Ideen mit einzubringen. Also wenn jemand sagt, Mensch, könntet ihr mal über dieses und jenes Thema sprechen? Also scheut euch nicht. Und also wir sind ja erreichbar, jede über Instagram, wir sind auch erreichbar über E-Mail, wir sind auch, sicherlich kann man auch Kommentare unter den Podcast schreiben. Also es gibt viele Wege, uns zu erreichen. Und wenn man sagt, Mensch, das fände ich irgendwie total schön, wenn ihr mal darüber reden würdet, immer her damit. Oder wie siehst du das, Anke? Wir haben ja gar nicht so wahnsinnig viel abgesprochen.
Ja, das hätten wir vielleicht tun sollen, weil da bin ich anderer Meinung als du. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir kriegen jetzt irgendwie eine Anfrage. Könntet ihr bitte was zum, was weiß ich, zum Thema Ukraine-Krieg sagen? Da würde ich sagen, ich kann meine Meinung dazu sagen, aber Ahnung habe ich nicht wirklich.
Es heißt ja auch nicht, dass wir alles beantworten müssen, aber ich finde zum Beispiel die Anregungen unserer Hörerschaft, fände ich schon interessant, ob man das jetzt macht. Also es ist keine Gewähr, dass wir sagen, oh ja, wir haben jetzt und das ist jetzt unsere Challenge, zu allem was zu sagen. Ja. Das meine ich nicht.
Ja, dann da gehe ich dann mit, weil ich glaube nicht, dass wir zu allem was zu sagen haben. Und ich finde es auch immer wahnsinnig gefährlich, wenn jeder zu allem eine Meinung hat, wo ich mir manchmal denke, also frag mich mal was über Fußball, da kann ich dir sagen, okay, das ist ein Tor, das ist der Ball, das sind die Spieler, fertig.
Ach, das wäre doch bestimmt interessant.
Fußball, Anke, oh ja. mit mir über Fußball.
Also mir würden ganz viele Dinge direkt einfallen, die okay. ich zum Thema Fußball sagen könnte, die nichts mit Fußball zu tun haben.
Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Fußballspiel mal komplett geguckt. Und da hat Jürgen Klinsmann gespielt. Das habe ich mit meinem Vater geguckt. Mein Vater hat
schon
danach.
Ein bisschen her.
Ja, es ist schon relativ lange her. Jürgen Klinsmann, also mein Vater lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Jürgen Klinsmann noch lebt.
Oh, das weiß ich auch nicht.
Ich weiß nur, dass mein Vater damals gesagt hat, von wegen nie wieder guckt er ein Fußballspiel mit mir, nie wieder. Ich würde die ganze Zeit quatschen und hätte überhaupt keine Ahnung. Weil immer, sobald jemand hingefallen ist, habe ich geschrien Schwalbe, weil das war das Einzige, was ich konnte. Ich war damals auch noch relativ jung, aber wir wollten, glaube ich, nicht über Fußball sprechen. Weißt du, was ich bei einem Podcast so schön finde?
Was denn?
Ich finde es so schön, man kann sie ein- und ausschalten. Wenn ich reinschalte und ich denke mir so, nee, muss ich nicht haben, die beiden oder den einen, kann ich abschalten. Und das Schöne ist jetzt, und das gibt mir auch die Sicherheit, es wird uns niemand zuhören, der halbwegs intelligent ist und uns nicht mag oder nicht erträgt. Kann einfach ausschalten. Es gefällt mir. Das hat so was von,
das
ich habe einen hohen Anspruch an die Freiwilligkeit. Und das ist der Anspruch. Also,
wir zwingen hier niemanden, das ist ganz klar.
Nee, wir können ja nicht mal.
Nö, genau.
Selbst wenn wir wollten, es wäre nicht möglich.
Ja. Ja, das ist doch toll. Und es muss ja keiner, also mir reicht das. Mir reicht es, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, mit dir Themen zu bewegen.
Ja.
Das ist mein Anspruch, den ich an diese ganze Geschichte hier habe. Eine Regelmäßigkeit, ja. mit dir wirklich schöne, tiefe Themen zu bewegen. That's it. Also mehr Anspruch habe ich da nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Menschen geben wird, die vielleicht die eine oder andere Idee mit uns auch bewegen wollen, hören wollen, nicht hören wollen, vielleicht auch kritisch sind. Alles in Ordnung.
Ja.
Also ich tease auch gerne Menschen an. Also ja. wenn jemand sagt, mein Gott, also was die für einen Müll erzählt, das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn das so nach einer Minute bei diesem Menschen auch wieder aus dem Kopf raus ist und der sich auch nie wieder an diesen Namen erinnert, alles gut. Mhm. Aber wenn dieser Mensch vielleicht noch in 3 Wochen darüber nachdenkt, was wir gesagt haben und es ihn immer noch piekst, das ist doch wunderbar.
Ja.
Dann hat dieser Mensch ja auch die Möglichkeit, da mal hinzugucken.
Ja, das denke ich.
Das finde ich immer großartig.
Ja, das gefällt mir auch.
Weil wir stehen ja beide so auch in der Öffentlichkeit und sind ja auch mit kritischen Themen unterwegs. Gerade unser Thema Kinder, was uns ja zusammengeführt hat, ist ja schon auch ein sehr kritisches. Jetzt bin ich ja jemand, der auch damit unterwegs ist, dass ich die, ja nicht nur ich, du auch, die außerfamiliäre ja. Betreuung, so wie sie im Moment ist, kritisch sehe. Und das ist viel, viel Shitstorm, den wir ernten. Und das ist manchmal auch nicht nett, was da so kommt. Aber daran merke ich, das nehme ich nicht persönlich und du auch nicht, das weiß ich.
Ja.
Daran merke ich aber, wie viel Energie dieses Thema in die Gesellschaft bringt. Also was da am Brodeln ist. Es brodelt ja im Kessel ohne Ende. Es gibt kaum ein heißer diskutiertes Thema als außerfamiliäre Betreuung.
Ich würde es sogar noch konkretisieren. Da ging vorgestern erst was durch die Presse. Da geht es gar nicht mal so sehr nur um außerfamiliäre Betreuung. Es geht um Gewalt in der außerfamiliären Betreuung. Aber bevor wir inhaltlich total einsteigen, sollten wir vielleicht mal so wirklich so in einem Satz vielleicht sagen, was wir so machen und wer wir sind. Wie gesagt, für die, die uns nicht kennen, also ein Satz. Wir beide arbeiten als Dozentinnen, wir beide sind Pädagoginnen, wir beide haben einen ganzen Berg an Ausbildungen. Da sind alle möglichen therapeutischen Ausbildungen dabei. Bei dir, Claudia, ich bin keine Therapeutin, ich bin Psychologin, beschäftige mich bin viel in Kitas, du in der Tagespflege, also wir sind beide auch ganz, ganz viel in der Praxis. Das finde ich immer wichtig. Wir machen den ganzen Spaß nicht vom Schreibtisch aus und schwingen, wie heißt denn das? Schwingen Worte, nee, so heißt es nicht. Wie heißt denn das?
Schwingen.
Reden nur schlau daher und machen dann, wissen nicht, was vor Ort los ist. Und ich glaube, das ist für manche Zuhörende schon wichtig, dass sie so ungefähr wissen, was wir machen. Wir schreiben beide und du machst ganz viele Podcasts. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass du noch im Vorstand bist von der Gesellschaft für frühkindliche Bindung.
Genau.
Und ich habe im 2020 die Stiftung Gewaltfreie Kindheit gegründet. Das heißt, wir beschäftigen uns beide sehr, sehr viel mit dem Thema Kinder und Gewalt, aber eben nicht nur. Und das ist mir ganz wichtig.
Ja,
es ist ein Thema von vielen, das mit vielen Themen zusammenhängt. Und wir werden hier nicht nur über Kinder sprechen, nicht nur über Gewalt in Kitas, sondern auch über Dinge, die die Welt bewegen. Und wir haben es genannt über Gott und die Welt, was uns auch verbindet, dass wir beide gläubige Christinnen sind. Vielleicht spannend für manche. Ich bin aus der Kirche ausgetreten und bin dennoch sehr gläubig. Oder vielleicht gerade deshalb. Genau. Und jetzt können wir gerne schon wieder, magst du noch was dazu sagen? Ich habe garantiert 1000 Sachen vergessen, aber es ist vielleicht gar nicht.
Ich finde, das war jetzt ein total schöner und stimmiger Rundumschlag. Da war alles drin, da waren die Gesellschaft und die Stiftung drin, wo ich sage, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die wir beide da leisten. Und vielleicht noch ergänzend, weil ich finde, mehr gibt es da gar nicht zu sagen, ist, dass es uns nicht um irgendwie darum geht, mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu gehen und zu sagen, so muss etwas sein. Oder so muss etwas nicht sein. Jeder hat seine Lebenswirklichkeit und alles ist in Ordnung. Und jeder kann in seiner Lebenswirklichkeit das finden, was für ihn stimmig ist. Nur was ich halt erlebe, ist, dass die Menschen häufig Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen. Na, also auch gerade so in der Betreuung, dass sie Dinge hinnehmen, mit denen sie eigentlich gar nicht einverstanden sind. Und da stelle ich mir halt häufig auch die Frage, warum ist das so? Und ich ermutige gerne Menschen zu sagen, ihr dürft eure Stimme erheben, ihr dürft etwas sagen. Und da passt auch wieder Shine On, dass man in wirklich in jeden Lebensbereich Licht mit reinbringt, scheint und sagt, ich kann was verändern, wenn man es denn tun möchte.
Genau, wenn man es denn tun möchte. Da bist du die sanftere von uns beiden. Jeder hat seine Lebensgeschichte. Ja, jeder hat seine Lebensgeschichte. Alles schön und gut. Ich kann für ganz, ganz viel Verständnis haben. Mein Verständnis endet in Kitas, wenn Gewalt angewendet wird. Und da, finde ich, hat nicht jeder alle Möglichkeiten. Und da ist es mir, ich fange mal ein ganzes Stück weit hinten an, wir können das gerne noch aufrollen, aber es geht einfach nicht, dass im Kita-Bereich, und da ist die Kindertagespflege genauso mit drin, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, wir machen es mal ganz groß, dass da zum Teil extreme Unprofessionalität an der Tagesordnung ist, weil Befindlichkeiten wichtiger sind als Kinder, Kinderrechte, Schutzkonzepte, Konzeptionen, letztendlich Stellenbeschreibungen, die zu Arbeitsverträgen gehören. Und ich sage ganz bewusst nicht mehr von wegen, ich gehe mal wieder zu den Kindern jetzt, es ist ein Job, weil hat mir mal jemand gesagt, von wegen, Frau Ballmann, sagen Sie bitte nicht, dass es ein Job ist, das ist ein Beruf und Job hört sich an wie Zeitungen austragen. Und das stimmt. Job ist mir wirklich ein bisschen, ich sage es manchmal immer noch, rutscht es mir raus, aber wenn ich ein bisschen bewusster spreche, nenne ich es Beruf. Im Idealfall ist ein Hauch Berufung dabei. Kann man nicht immer verlangen, ist auch okay. Nur es geht nicht, dass da ganz viele Menschen einfach gerade arbeiten, wie sie Lust haben. Ohne sich an Vorgaben zu halten, ohne auch den Standards zu entsprechen, die wir momentan halt einfach haben. Ohne Wissen zu haben oder mit wenig Wissen über Entwicklungspsychologie. Und da erhebe ich schon den Zeigefinger, da mache ich drauf aufmerksam. Und aber da finde ich, ist der Zeigefinger auch völlig in Ordnung. Das ist nicht irgendeine nette Tätigkeit, die ich halt mache. So, ich gehe da 3 Stunden hin, die Kinder sind ja ganz süß, spiele mit den Kindern und ich erziehe die so, wie ich das mag. Nee, Claudia, da bin ich raus. Und der aktuelle Fall, der jetzt durch die Presse ging, das war eben am 10.05., waren die Schlagzeilen Erzieherin wegen Gewalttaten an Kindern auf Bewährung verurteilt. Und es waren also zum Teil schwere, also laut Zeitungsartikel, ich kenne den Fall nicht. Ich habe so ein bisschen Hintergrundinformationen, weil wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, spielt einem immer der ein oder andere irgendwelche Infos zu. Aber ich habe nicht allzu viele Hintergrundinfos. Und da geht es eben drum, von wegen, da wurde eine 30-Jährige, muss jetzt 6.000 Euro zahlen, 10 Monate auf Bewährung. Und ihre Kollegin war die Leitung der Einrichtung. Die war 37 und die muss, ich glaube, irgendwie 150 Tagessätze waren es, 50 Euro. Und die haben gestanden, das finde ich wichtig, dass sie Kinder gewaltsam angefasst haben, dass sie Kinder eingesperrt haben in dunkle Räume, dass sie zumindest einem Kind einen Löffel bis zum Erbrechen in den Hals geschoben haben. Und ein Kind ist aus einem Gitterbett rausgefallen und ist mit dem Kopf auf den Boden gefallen. Und, also, Entschuldigung, da sage ich nicht mehr von wegen, ja, war vielleicht irgendwas nicht so in Ordnung in der eigenen Kindheit. Nein, das muss reflektiert werden und zwar nicht erst nach 10 Jahren in der Kita. Das geht nicht. Und wir beide wissen, dass das Menschen sind, da ging es jetzt um körperliche Gewalt, da ist ja die psychische mit drin, aber wir beide wissen ja, dass das, natürlich sind es extreme Fälle, wobei so extrem sind die leider gar nicht.
Ich wollte gerade nämlich den Finger heben, so extrem sind die nicht. Die sind, also Kinder grob anfassen, ein Kind schubsen, dass es schneller machen soll, unsanft anziehen, Fütterungsprozesse unsanft gestalten, die Kinder mit Lätzchen fixieren, indem man Teller draufstellt, Kinder in den Hochstuhl setzen, damit sie endlich mal Ruhe geben, sprich Freiheitsberaubung. Ja. Ich habe auch mitbekommen, dass man Kinder in Maxi-Cosi setzt oder in einen Stuhl, also in einen Autokindersitz und anschnallt, weil die Kleinen ja noch nicht auf der stillen Treppe sitzen bleiben. Es ist nicht unüblich. Es sind keine wahnsinnigen Einzelfälle. Und deswegen finde ich auch immer, dass die, weil alle Eltern sagen ja, dass das in ihrer Kita nicht vorkommt. Also ich höre keine Eltern, die sagen, ja, in meiner Kita ist total viel Gewalt und ich bringe mein Kind da trotzdem hin. Richtig. Doch höre ich auch, aber selten. Aber es ist kein Einzelfall. Und sowas kommt in jeder Kita vor.
Ja, das glaube ich auch.
Und das mit jeder, das sage ich sogar bewusst jetzt, das sage ich gar nicht, das sage ich nicht aus Versehen, sondern schon sehr bewusst, weil nämlich die pädagogischen Fachkräfte am Limit sind. Das ist keine Entschuldigung, Anke, überhaupt nicht. Ich will nichts entschuldigen. Ich frage mich nur gerade, also mein Geist dreht sich darum, wo setzen wir an? Und du hast eben was ganz Wichtiges, finde ich, gesagt. Also alles war wichtig, was du gesagt hast. Mich hat nochmal besonders angesprungen, als du sagtest, und da ist keine Entschuldigung, dass wir irgendwie eine schlechte Kindheit hatten und so. Und das ist nämlich das, was ich am meisten erlebe in den Ausbildungen, dass die eigene Biografie so gut wie überhaupt nicht angeguckt ist, dass kein Traumawissen vorhanden ist, dass die Leute in ein so wahnsinnig wichtiges Metier geschickt werden, ohne das nötige Wissen. Und wie unser gemeinsamer Freund Andreas Ebenhö gerne den Vergleich zieht, niemand würde jemanden an einem offenen Herzen operieren lassen, wenn er nicht speziell darauf ausgebildet ist. Aber wir lassen Menschen an offenen Seelen operieren, sage ich immer, weil diese kleinen Menschen haben eine offene Seele, ohne dass sie die nötigen Fähigkeiten mitbringen, das zu tun. Und das ist das, was mich so unglaublich traurig macht, weil, oder wütend macht, traurig eigentlich nicht mehr, mehr wütend, weil diese kleinen Menschen einfach keine Lobby haben. Diese kleinen Menschen können nämlich nicht reflektieren und sagen, die waren blöd zu mir, ich wollte das heute nicht essen und ich musste das essen, ich musste den Probierhaps nehmen, egal wie freundlich das gesagt wurde. Ich musste da sitzen und durfte nicht mit draußen spielen. Ich habe keinen Nachtisch bekommen, ich habe mich ganz, ganz mies gefühlt. Das kann ein kleiner Mensch nicht.
Ja. Das sehe ich auch so und das ist ein Riesenthema, Claudia. Da haben wir ja gleich am ersten Podcast. Das
wir wollten gar nicht darüber sprechen.
Nee, ehrlich gesagt wollten wir über was Nettes. Na gut, jetzt bleiben wir dabei. Super. Okay, wir wollten ein nettes Thema zum Einstieg machen. Wir wussten zwar noch nicht, welches nette Thema, aber das ist keins. Aber gut, bleiben wir dabei. Es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also es ist ein riesengroßes Thema. Du hast schon ganz viel angesprochen. Da ist die Gewalt von allen Seiten mit drin. Es sind die Menschen völlig überlastet. Es ist einfach auch ein Wertesystem, das manchmal fragwürdig ist. Allein von der Politik natürlich, von den Trägern, Leitungen und so weiter. Fachaufsichten sind völlig überlastet. Die einzelnen Menschen vor Ort sind oft schlecht ausgebildet und oder lustlos und oder überlastet. Ein Spruch, den ich immer sage, den mag niemand, ich bleibe trotzdem dabei. Mangelhaftes Personal ist schlimmer als Personalmangel. Die Kombination ist sehr, sehr gefährlich. Und es sind natürlich auch persönliche Themen mit drin. Mittlerweile haben wir in ganz Deutschland Gewaltschutzkonzepte. Die stehen schön auf dem Papier, die stehen schön in Regalen, die wurden oft nicht gemeinsam mit den Teams erarbeitet und dann kann natürlich auch der einzelne Mensch Dinge nicht umsetzen, wenn er sie nicht durchdacht hat, wahlweise durchfühlt hat und auch Handlungsalternativen. Viele Menschen wenden Gewalt an und wissen gar nicht, dass es gewaltvolles Handeln ist. Das sollte eigentlich mittlerweile alles geklärt sein. Wenn wir das Fass jetzt aufmachen, haben wir einen Podcast von 3 Stunden. Wir können aber gern an einem anderen Tag darüber nochmal genauer sprechen. Ich glaube, es geht momentan, also mir geht es oft darum, was kann ich denn jetzt vor Ort, was jetzt genau machen mit dem Personalmangel, den wir haben und so weiter. Und manchmal glaube ich, dass es gar nicht so weit weg ist, die Lösung. Da gibt es diesen Spruch, den habe ich von meiner Oma, den kennen wahrscheinlich alle: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und ich glaube, man kann nicht immer. Wir alle haben logischerweise gute und weniger gute Tage, aber wenn ich viel mehr weniger gute Tage habe, dann darf ich mir auch mal Gedanken darüber machen. Und wenn ich mir immer nur denke, von ja, ich kann nichts dafür, alles ist so schlimm und ich bin so gestresst, ja, dann tu was dagegen. Oder tu mehr für dich und das ist dann automatisch was gegen den Stress. Ich mag diese Opferhaltung einfach nicht. Und das sind ja Menschen, die in Kitas arbeiten. Oh, ganz wichtig, wir müssen an dieser Stelle sagen, dass die meisten Erzieherinnen und Fachkräfte ganz wundervolle Arbeit machen und selbstverständlich die, die gewaltvoll arbeiten, nur die Ausnahme sind. Hiermit habe ich es gesagt. Das müsstest du bitte auch einmal sagen. Das muss man immer einmal sagen.
Muss man das?
Ja. Nein, muss man natürlich nicht.
Also, nee, ich finde aber trotzdem, ich habe gerade ganz viele im Kopf. Ich habe ja auch viele Kolleginnen und so, spreche mit unglaublich vielen Erzieherinnen und Erziehern, die so wundervoll sind, die so tolle Arbeit leisten. Weißt du, was ich spannend finde an der ganzen Sache ist, dass die Leute, die wirklich gute Arbeit leisten, die aber auch sind, die auch kritisch mit dem Thema umgehen.
Total.
Und selber auch zugeben, das ist für mich irgendwie ein ganz großer Indikator, natürlich eine subjektive Betrachtung, aber für mich ein Indikator, wenn mir jemand sagt, Quatsch, das gibt es gar nicht, Gewalt kommt überhaupt nicht vor, da bin ich sofort ganz kritisch. Da bin ich sofort, okay. Und diejenigen, die wirklich gut arbeiten, die ich auch in Einrichtungen besucht habe, ich habe gerade eine vor mir, oh mein Gott, da geht mir das Herz so auf, weil die einfach so am Kind ist. Und da geht es gar nicht darum, die ganze Zeit immer nur Hutzi Tutzi Heidei zu machen, sondern die ist so, so präsent und so nah und so achtsam und so feinfühlig. Und die ist auch streng feinfühlig. Und also streng ist ja immer so ein behaftetes Wort. Liebevoll, konsequent. Was ist denn jetzt politisch korrekt? Was darf man da sagen? Aber die ist am Kind. Das Kind, die Kinder wissen ganz genau, wo dran sie sind. Ach, die ist einfach toll.
Vielleicht ist sie klar. Ich mag das gerne, wenn Menschen klar sind und
Klar ist gut, ja. Weil streng geht nicht, das geht nicht, das geht. Klar ist gut. Ja, gibt ja so viele Dinge, die nicht gehen, die man nicht sagen darf.
Das stimmt, das wäre mein eigenes Thema. Da habe ich auch große Probleme. Ich versuche wirklich niemanden zu diskriminieren und dann rutscht mir wieder was raus, weil ich einfach seit fast 56 Jahren spreche. Und so einfach ist es gar nicht, gewisse Dinge dann umzulernen. Ich bin bereit dazu, aber nicht zu allem übrigens.
Das ist gut. Das ist gut, weil dann wärst du ja, da würde man ja auch seine Authentizität verlieren. Also an dieser Stelle sei also nochmal gesagt, ganz wichtig ist, dass die meisten Erzieherinnen und Erzieher nicht Gewalt an Kindern irgendwie ausüben oder ausüben wollen oder sonst irgendetwas, sondern dass es natürlich wahnsinnig viele pädagogische Fachkräfte gibt, die ganz wunderbar arbeiten.
Und das ist auch der scheinende Moment in dem Moment, weil wir sehen ja, wenn der Stress, wenn die Rahmenbedingungen, wenn die individuellen Bedingungen alles so dramatisch wären, dann wären ja die liebevollen, klaren, die Ausnahme und die gewaltvollen die Regel. Und das sind sie ja nicht. Und deswegen ist es mir auch wirklich wichtig, das immer mal zu sagen, immer wieder mal dazu zu sagen, weil ich erlebe nämlich auch ganz, ganz viele, die mit Kindern wunderbar umgehen. Du hast eine im Kopf, ich habe jetzt auch gerade eine im Kopf, mit der war ich sogar neulich mal privat unterwegs. Das sind auch diejenigen, die ihre Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam machen, wenn irgendwas nicht so rund läuft. Das sind die, genau, die sich mit den Themen beschäftigen. Und die kriegen meistens eine auf den Deckel. Und das ist das Problem mit dem Deckel. Es wird einfach, und ich weiß, dass das Eltern verunsichert, ich bin aber nicht bereit, Eltern zu beruhigen an Stellen, an denen ich nichts Beruhigendes sagen kann. Ja. Das heißt, ich lüge einfach Eltern nicht an. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin mir sicher, ihrem Kind geht es da ganz wunderbar, weil ich zu viel gesehen habe und zwar zu viel, als Eltern nicht mehr da waren. Mhm. Und dieser Fall, der jetzt gerade durch die Presse geht, da hat, ich würde gern wissen, wie wäre denn so ein Urteil ausgefallen, wenn das einem Erwachsenen passiert wäre, wenn ein Erwachsener den anderen irgendwie rumgerupft hätte, den Löffel in den Hals gesteckt hätte, eingesperrt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen anderen Ausgang gehabt hätte. Und spannend finde ich, dass es hieß, wie haben die geschrieben, die Kammer sprach von einer ängstlichen und konfliktvermeidenden Persönlichkeitsstruktur. Wo ich sage, das mag schon sein, dass die da ist, aber dann muss ich eben daran was tun. Und wir brauchen einfach, egal wie viel Personal wir haben, wir können nicht nur, weil wenig oder zu wenig Personal da ist, jeden in die Kitas lassen, der aufrecht gehen kann und atmet. Das geht einfach nicht. Und da werde ich beinahe, bin ich vollkommen kompromisslos.
Und da ist auch wieder das, wo man ansetzen darf. Also da muss im Grunde genommen, müssen wir erstmal total selektieren und aussortieren. Also wenn wir diese ganze Kiste nicht komplett vor die Wand fahren wollen, was wir aber sicherlich tun werden, weil es rast ja darauf hin, braucht es ein echt absolutes Umdenken.
Ja, und es braucht.
Du hast eben die Eltern angesprochen.
Ja.
Und ich finde, also wenn ich mal so die ganze Zeit überlege, um wen geht es denn? Ne, es geht um die Kinder, die ja selber noch keine Stimme haben, die selber noch nicht erheben können. Sie haben aber Stellvertreter, ihre Eltern, die Sorgeberechtigten, sind diejenigen, die die Stimme für die Kinder erheben. Ich selber bin zum Beispiel, also ich bin Mutter, ne, aus dem Kontext kenne ich das, aber wenn ich das jetzt mal rein formell sehe, ich bin auch noch gesetzliche Betreuerin eines Mannes, der selber seine Sachen nicht, der kann kein Wort für sich einlegen. Und da bin ich verantwortlich. Wenn ich mitbekomme, dass irgendwelche Missstände in der Einrichtung sind, in der lebt, dann bin ich diejenige, die darauf aufmerksam machen muss.
Okay.
Und weil die Frage ich mir stelle, warum die gesetzlichen Vertretungen, und das sind ja nun mal die Eltern, so häufig ihre Stimme nicht erheben, weil es geht ja um ihre Kinder.
Ja, aber es geht auch um ihren Arbeitsplatz, es geht um ihre Not, es geht um die Alternativlosigkeit, wo sollen die Kinder hin, wenn Eltern arbeiten? Und also ich ergreife jetzt ganz bewusst mal die Gegenposition.
Ja, ist doch gut.
Ich hab da auch eine andere Meinung manchmal, wo ich mir denke, ja, also einen Tod werde ich halt sterben müssen, gell? Und wenn ich weiß, ich kann die Gegenposition, ich schaff's gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, das war aber kurz.
Ja, der Exkurs war kurz. Ich bemühe mich nochmal. Okay, du musst Geld verdienen, weil du irgendwie leben musst. Das Leben ist teurer geworden. Und wohin mit deinem Kind? Und jetzt hat halt nicht jeder die liebevolle Oma um die Ecke oder eine Freundin oder sonst irgendwas, sondern ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, sein Kind und seine Kinder in die Kita zu geben, in der einfach, oder Tagespflege, was auch immer, wo einfach ein Platz frei war. Also die Eltern haben ja nicht mal die Wahl, wo sie ihre Kinder hingeben. Dann wäre es auch nochmal eine andere Sache. Und wo es mir das Herz zerreißt, ist jetzt bei den Eltern, die voller Vertrauen, die nicht mal kritisch sind, ihre Kinder jeden Morgen irgendwo hinbringen und keine Ahnung haben, was da vielleicht los ist. Und das Thema, das wir gerade besprechen, ich glaube nicht, dass sich allzu viele Eltern damit auseinandersetzen können oder auch wollen. Und deshalb finde ich unerträglich, das habe ich ein paar Mal geschrieben, dieser Gedanke, dass es Glück ist, als wo du hinkommst, wenn du ein Kind bist. Kommst du zu jemandem, der freundlich mit dir ist, oder kommst du irgend zu so einer Garstigen? Und das finde ich so, so, so schlimm. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir es schaffen können. Ich glaube nie, also andersrum, ich glaube nicht daran, dass wir schaffen, eine gewaltfreie Welt zu, also wir erleben es nicht mehr, zu kreieren. Aber ich glaube, dass wir schaffen können, gewaltfreie Pädagogik in den Kitas und in der Tagespflege. Das muss einfach möglich sein. Wow. Und das ist der Grund, warum ich morgens, also heute Morgen bin ich wahrscheinlich deshalb aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich landen wir wieder bei dem Thema.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
und ja, mit der Zeit, es ist unser erster Podcast, Anke, und mit der Zeit wird das sicherlich ein bisschen hier und her strukturiert und reden wir aber mehr da und darüber. Aber es ist ja unser Kernthema, seien wir mal ehrlich. Das hat uns auch zusammengebracht, dieses darüber sprechen und da auch wirklich in die Diskussion zu gehen miteinander und da auch mal andere Meinungen oder so stehen zu lassen oder die auch mal wirken zu lassen und, und. Und es ist ein Riesenthema und mir macht es gerade so viel Hoffnung, wenn du sagst, wir werden noch erleben, dass wir eine gewaltfreie oder gewaltfreierere Pädagogik in Einrichtungen haben. Ich weiß, dass der Berg, also ich komme mir gerade, wenn ich es mir bildlich vorstelle, so vor, als würde ich vor einem Riesenberg stehen und mir denken, alter Falter. Und wenn du sagst, das schaffen wir, dann macht mir das Hoffnung. Und da freue ich mich drauf.
Ich bin mir total sicher, dass wir das schaffen, weil wir stehen schon gar nicht mehr vor dem Berg. Wir sind da schon ein ganz schönes Stück raufgekrabbelt. Gekrabbelt, nicht gelaufen.
Gekrabbelt,
du, ja. Wir sind jetzt schon an dem Punkt in den Kitas, es gibt jetzt schon Gewaltschutzkonzepte. Ich weiß noch, Seelenprügel wurde 2019 veröffentlicht und da habe ich in Seelenprügel steht drin, da steht übrigens auch drin, die Operation am offenen Herzen. Das war dieser Vergleich.
Ach, okay. Und hat der Andreas das von dir?
Das weiß ich gar nicht. Der Andreas hat super gute Ideen. Vielleicht haben wir das einfach, sind wir beide der Meinung, dass das vergleichbar ist mit dem offenen Herzen. Ich fand das einfach für mich damals auch. Der Andreas sagt auch immer so schön, da sind wir uns auch einig, von wegen diese Idee, von wegen du steigst in ein Flugzeug. Ich sage immer, es ist mir egal, ob der Pilot gut gelaunt ist. Es interessiert mich nicht, ob der einen schönen Abend hatte. Der soll die Kiste starten, fliegen und wieder landen, weil ich will da runterkommen. Das ist sein Auftrag.
Sehr gut.
Und ob der gute Laune hat, Und wir wissen ja alle, es ging ja vor ein paar Jahren mal schief. Da hatte mal einer eine Depression und hat irgendwie das Ding gegen den Felsen geknallt. Das haben wir in Kiez.
Barcelona, Barcelona-Düsseldorf. Oh, ich weiß es ganz genau.
Okay, schau, das weiß ich gar nicht. Und ich denke mir oft, in Kitas, da werden auch Maschinen ständig an den Felsen geknallt. Also wenn ich mir vorstelle, was da ein Kind eventuell im schlimmsten Fall auch noch regelmäßig erleben muss. Und wir haben es ja alles selbst erlebt und tausendfach beobachtet. Ich weiß gar nicht mehr, in wie vielen Kitas ich war. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Also bei 700 bin ich mir sicher und dann nach oben, egal wie viel.
Und wenn du dann einen Querschnitt nimmst und sagst, weil du gehst ja nicht da rein mit der Intention, ah ja, super, ich gucke mir jetzt überall die Scheiße an. Du hättest dich ja sicherlich auch gefreut, wenn du viel Schönes gesehen
hättest. Habe ich auch. Ich habe auch total viel Schönes gesehen. Ja.
Aber trotzdem hat das andere ja überwogen. Sonst würden wir jetzt sagen, oh, da gibt es die eine oder andere Kita, da müssen wir was tun.
Ja.
Aber es ist ja doch so, dass es die Mehrheit ist. Man erlebt es ja überall.
Man erlebt, genau das ist der Punkt, man erlebt überall gewaltvollen Umgang mit Kindern und zwar nicht nur hier und da mal von wegen jetzt, ich will aber, dass du die Erbse noch isst, weißt du, ich kann mit so einer Aussage sogar leben. Wenn ich von Gewalt spreche, meine ich Gewalt, da rede ich nicht davon, dass mal irgendwo, und das ist auch gewaltvoll, Kinder einen abschätzenden Blick kriegen. Damit kann, wenn sowas gelegentlich, ganz wichtig jetzt, mal vorkommt, ist das alles noch im grünen Bereich. Es geht darum, dass ich erlebe, dass Kinder angebrüllt werden, dass sie ganz, ganz oft werden Kinder beschämt, ganz viel verbale Gewalt, logischerweise dazu gleich die nonverbale Gewalt, die dann von der sogenannten Mikrogewalt rede ich ja gar nicht. Ich rede von den Dingen, wo Kinder vor den Türen sitzen, weil sie Strafe sitzen müssen, sich die Augen aus dem Kopf weinen und irgendwann anfangen und was weiß dann ich, dann ziehen sie die Matschhosen von den Garderoben weg, dann kriegt es einer mit, dass die Kinder sich dann beschäftigen und dann gibt es gleich nochmal Ärger. Oder so Sprüche wie, was weiß denn ich, ach, du bist heute wieder der Letzte. Naja, die Mama hat sicher Wichtigeres zu tun. Wow, bei so einem Satz werde ich
auch schon
nicht
gehört.
Ja, Wie sind wir jetzt
da? Hauptsache, die Prinzessin sieht heute hübsch aus.
Ja, genau.
Wir haben. Wie sind wir denn da hingekommen? Ich könnte zurückspulen jetzt.
Nee, du nimmst auf.
Ich weiß es gerade nicht.
Ist ja auch egal. Also, ich glaube, genau, wichtig ist, ich weiß, wie wir hingekommen sind. Das ist einfach, dass wir. Doch, ich glaube, dass Gewalt in allen Kitas vorkommt. Ja. Ich glaube auch, dass die. Logischerweise die meisten Menschen, die mit Kindern arbeiten, gehen freundlich und liebevoll und aufmerksam mit Kindern um. Und das ist die Aufgabe in einer Kita. Es geht nicht darum, nur aufzupassen, dass abends irgendwie alle gesund wieder abgeholt werden können. Momentan ist es leider oft so. Das kann wieder eine andere Geschichte sein. Mir geht es darum, dass wir es schaffen müssen, Menschen, die gewaltvoll mit Kindern umzugehen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich da weiterzuentwickeln, wenn sie das wollen. Wenn sie das nicht wollen, raus aus der Kita.
Ja.
Und zwar nicht 100.000 Gespräche, sondern von mir aus 3-4 Chancen, manchmal auch nur eine. Und dann brauchen die natürlich Angebote, Persönlichkeitsentwicklung und Co. Und auch Angebote, Handlungsalternativen zu trainieren. Aber es kann doch nicht sein, dass wir bei den Allerjüngsten die ganze Zeit alles entschuldigen. Nochmal, Eltern wissen das nicht. Ich will da Eltern gar nicht so in die Verantwortung nehmen, weil ich mir denke, die meisten geben ihre Kinder da ab, weil sie oder bringen sie hin, weil sie arbeiten müssen und oder anderes zu tun haben. Und dann ist eben die außerfamiliäre Betreuung momentan das Mittel der Wahl. Nur, ich glaube, wir müssen Eltern noch viel mehr informieren, dass Eltern noch viel mehr, und dann, jetzt wird es dann politisch, sie brauchen eine echte Wahlmöglichkeit. Und einige Eltern haben die und nutzen die nicht. Es gibt schon auch Eltern, die bringen ihre Kinder in die Kita. Der Grund geht mich nicht an. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, warum. Und wir haben Eltern, die haben keine oder wenig Alternativen. Die hätten sie aber, wenn sie denn zum Beispiel, da setzt ihr euch, glaube ich, auch mit der Gesellschaft dafür ein. Das erzählst du, erzähl du das. Das ist ja viel, viel besser, wenn du das erzählst.
Ja, das ist ja das ist der Grund, warum es die Gesellschaft gibt, weil man festgestellt hat, dass eben gerade in dieser ganz frühen Betreuung, aber das betrifft alle, aber wir setzen uns halt gerade für die ganz frühe Betreuung ein, dass die Eltern da Wahlmöglichkeit haben, dass das Elterngeld so weit verlängert wird, dass die ersten 2 oder 3 Jahre abgedeckt sind, je nachdem, wie man das möchte, in welchem Modell. Ein Jahr die Mutter, ein Jahr der Vater, ein Jahr vielleicht noch eine dritte Person, die aber wirklich so auch finanziell entlohnt wird, dass die ganze Sache aufgeht am Ende des Tages.
Ja.
Dass die Eltern wirklich Wahlmöglichkeiten haben, weil dann würde sich auch die Situation in den Kitas entzerren. Dann hätte man auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier eine Fachkraft, die eignet sich nicht, wir werden die vor die Tür setzen, weil einfach vielleicht viele Eltern sich entscheiden würden, die ersten 2 Lebensjahre ihr Kind irgendwie innerfamiliär zu betreuen oder auch 3 Jahre mit irgendwelchen Mustern. Aber sie hätten verschiedene Optionen. Und mein Gedanke ist ja immer, dass sich irgendwann mal Eltern auf dem Spielplatz treffen und nebeneinander von ihren verschiedenen Modellen berichten. Mhm. Wir machen das so, ohne dass sofort ein Krieg ausbricht.
Ja.
Weil im Moment ist es eine ganz heiß diskutierte Geschichte.
Ja, immer noch. Also momentan ist es sogar so, wenn du irgendwie sagst von wegen, wenn den Eltern die Möglichkeit hätten, die Kinder die ersten 2, 3 Jahre, ich meine, wir könnten übrigens mal einen Podcast machen über die ersten 2, 3 Jahre, weil das sind halt nun mal die wichtigsten. Das machen wir heute nicht mehr, aber ich denke, also für mich ist es ein ganz großer Unterschied, ist ein Kind U3 oder U2 oder also unter 2 oder 3 Jahre oder dann eben schon älter, weil es einfach in einer anderen Entwicklungsphase ist, fertig. Das können wir wissenschaftlich, wer es haben will, das können wir wissenschaftlich super gut belegen. Ach so, wir könnten eigentlich alles belegen.
Und das ist auch sehr wichtig, dass wirklich Eltern das wissen, dass die Kinder, nur dieser kleine Exkurs, dass Kinder keine geschrumpften oder noch nicht groß gewordenen Erwachsenen sind, sondern dass es ganz viele Entwicklungsprozesse gibt, Hirnreife und, die halt betrachtet werden müssen.
Ja.
Und du kannst ein Kind nicht aussetzen bestimmten Situationen, denen es noch nicht gewachsen ist. Ich finde das immer um diesen Vergleich immer so schön, im Moment pflanzen wir ja so viel nach draußen, es wird ja so viel gepflanzt und alles blüht, aber trotzdem warten wir immer noch auf die Eisheiligen, bevor wir jetzt irgendwelche ganz zarten Pflänzchen raussetzen. Und dass man da auch bedenkt, dass auch ein kleiner Mensch unter gewissen Bedingungen gut gedeiht.
Genau.
Und die müssen einfach gegeben sein. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und das ist dann auch so der Punkt, wo ich sage, nee, da braucht man nicht zu diskutieren. Und da muss man Alternativen finden, weil die Kinder haben eben keine Lobby.
Ganz genau. Und leider haben die Kinder, das ist ein großes Thema, ich verstehe das auch nur schwer. Es wird auf allen Fahnen steht, von wegen, die Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Das sagen Eltern, das sagt die Politik, das sagen die meisten Menschen, die mit Kindern. Es ist bla bla. Kinder haben momentan noch keine Lobby. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal auch aus Ignoranz. Und manchmal denke ich mir, es interessiert einfach niemanden, weil sie können sich einfach nicht wehren. Sie sind uns total ausgeliefert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es in den Kitas und in der Tagespflege, dass wir es schaffen, dass dort gewaltfrei gearbeitet wird und mit Kindern gelebt wird. Ich hätte ja so gern die Kita als wirklichen Lebensraum, gell? Wäre mir ja noch viel lieber. Und ich glaube aber, dass, wie gesagt, ich glaube, dass wir es schaffen können, indem wir aufklären, indem wir auch Eltern nicht schonen, indem wir ihnen sagen, hör zu, das sind die Bedingungen, so schaut's da aus, schaust dir an und jetzt überleg mal, was gibt's denn vielleicht doch für Alternativen. Und übrigens, ich ziehe mir den Schuh nicht an, das habe ich in letzter Zeit öfter mal gehört, von wegen, dass ich mir wünschen würde, alle Mütter in dem Moment kamen, das ist mir übrigens völlig egal, wer betreut, von wegen, die sollen wieder zu Hause bleiben und am besten Grießbrei rühren, wo ich mir denke, Entschuldigung, no way. Und dann kam neulich original von wegen, ich wäre auch eher so, also nicht, dass ich rechts wäre, sondern das wäre so ein rechter Gedanke, wo ich mir denke, Entschuldigung, seit wann ist Familie bitte und Kinderbetreuung ein rechter Gedanke? Also wenn, dann haben sich das die Rechten auf die Fahne geschrieben, weil sich's vielleicht gelegentlich mal gut anhört. Aber den Schuh ziehe ich mir definitiv
nicht. Nee, das finde ich auch wichtig, dass du das an der Stelle sagst, weil das ist so, dass das ständig kommt, total rückschrittig, so ein Bullshit. Ich habe heute Morgen, bevor wir gesprochen haben, also bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, bin ich durch Instagram gescrollt und so ein Bullshit, ihr seid ja so rückschrittig und was soll das denn? Und die Mütter zurück an den Herd, bla bla bla. Und das ist ein totaler Unfug. Das
vor allem darum geht es doch nicht. Es ist doch mir wurscht, ob die Mutter am Herd steht oder nicht. Ich will, dass es dem Kind gut geht. Und den Kindern soll es gut gehen, da wo sie geliebt werden im Idealfall. Und da ist die Wahrscheinlichkeit in der Familie halt ein Hauch höher.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch dann auch, gerade wenn wir über die kleinen Kinder sprechen, ist es so, dass man denen halt einfach noch nicht erklären kann, dass die Ursula in der Kita auch eine nette ist, weil die gut ausgebildet ist und weil die dies und jenes, weil das kannst du dem Kind ja über die Verstandesebene noch gar nicht beibringen. Aber ich finde zum Beispiel auch, ich denke dann auch immer, also Moment mal, man möchte mir jetzt sagen, zu Hause sein, bei den Kindern in der ersten Zeit, wenn ich den Wunsch danach habe, wenn ich den nicht habe, ist das ja auch in Ordnung, wäre nicht in Ordnung, weil das ist rückschrittig, Moment mal. Also mich meiner Familie zu sagen, ich fühle mich in meiner Familie so safe, dass ich sage, ich übernehme gerne die Verantwortung für die Familie in einer bestimmten Zeit und werde von dieser Familie versorgt.
Ja.
Dass das falsch sein soll und ich mich stattdessen abhängig machen soll vom Staat und keiner freien und eigenen Entscheidungen mit treffen darf, das ist für mich auch strittig. Also ich möchte mich nicht abhängig machen, weder von der einen noch von der anderen Sache.
Ja.
Ich möchte aber gerne das tun, was ich möchte. Also ich möchte gerne die Dinge tun, die ich möchte. Und ich möchte gerne arbeiten gehen und meine Sachen leben. Aber wenn es mir wichtig ist, dass mein Kind gut versorgt ist, dann ist meine Priorität erstmal darauf.
Genau.
Und dann setze ich alles andere drumherum, weil wir vergessen auch häufig, dass Kinder auch nicht planbar sind. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah ja, super, ich kaufe mir eine Drei-Zimmer-Wohnung, ich mache das so und so und so und so wird das laufen. Weil ich weiß doch gar nicht, was kommt da für ein neuer Mensch in meine Familie? Wie ist denn der drauf? Wie ist das vielleicht jemand, der nochmal was ganz anderes braucht? Was ist das, was hat das Kind denn für Bedürfnisse? Ich kann nicht alle Kinder über einen Kamm scheren.
Ja, und vor allem, ich weiß ja auch selber nicht, wie verändere ich mich denn, wenn ein neuer Mensch in der Familie ist. Und das sind einfach, ich glaube, wie gesagt, wie du sagst, die Eltern haben oft nicht die Wahl und da müssen wir wieder hin. Es ist momentan, ich habe das in Beratungen ganz oft, ich arbeite ja ganz, ganz viel mit Menschen aus dem Kita-Bereich und es ist ganz spannend, wenn ich die frage, würden sie ihr eigenes Kind in die Einrichtung geben, in der sie arbeiten, kommt zu 99% ein Nein. Manchmal sagen sie, ja, in meine Gruppe schon, wo ich sage, nee, nicht in ihre Gruppe, die in ihre Einrichtung, ja, nee, dann nicht. Und dann frage ich immer, und warum muten sie das anderen Kindern zu, so in der Einrichtung zu sein, in der sie ihr eigenes Kind nicht haben möchten? Und das finde ich ganz erschreckend.
Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Und da finde ich auch wieder, wo auch unser Shine-On-Titel gut reinpasst. Da sind wir wieder darum, dass es auch nicht darum geht, dass man immer sagt, die Verantwortung wegschiebt und ja, die müssen erstmal machen, dann wird das hier alles besser. Nein, ich darf bei mir gucken. Und ich darf schauen, wie kann ich meine Arbeit so gestalten, dass ich die gut mache? Wo kann ich gut auf mich achten? Wo kann ich auch sagen, nein, hier bin ich überlastet? Ja. Und warum finde ich nicht den Mut, das anzusprechen? Warum suche ich mir nicht Möglichkeiten und Hilfen? Das hat ja nichts mit dem System zu tun. Das hat ja jetzt erstmal in erster Linie etwas mit mir zu tun. Und das habe ich am Anfang noch gar nicht gesagt, aber ich selber bin ja auch in der Betreuung tätig aktuell.
Ja.
Ne, so, also also das ist auch mein täglich Brot.
Ja.
Ich betreue Kinder. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass ein gewisser Rahmen mir und den Kindern nicht gut tut. Ich aber so gerne mit Kindern arbeite und geguckt habe, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Und ich habe mir das so zurechtgelegt, dass es für mich eine richtig schöne Geschichte ist. Ich gehe gerne zur Arbeit, die Kinder kommen gerne zu mir. Und es ist so, wie ich es sich für mich gut anfühlt.
Ja.
Es ist wirtschaftlich nicht so gut, weil das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Mhm. Aber ich habe doch die Verantwortung für mich.
Und
ich habe es mir so gestaltet. Und ich sage es, nein, anders will ich es nicht. Und es hat sich alles so gefügt.
Und da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Du hast die Verantwortung für dich. Ich habe die Verantwortung für mich. Und ich denke mir oft, was kann man jetzt eben jetzt gerade jetzt vor Ort tun? Was ist denn heute? Heute ist Montag, die Kitas haben jetzt offen, es ist 7:30.
Ja.
Du, apropos 7:30, ich glaube, wir reden schon zu lang, gell? Wie lang sind Podcasts? 40 Minuten oder sowas. Wir sind schon drüber.
Du, ich habe mir jetzt gedacht, wie wunderbar, die Anke sagt jetzt noch, was können wir tun? Und dann hätte ich gesagt, und vor allen Dingen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Und dann machen wir den Sack zu. Aber ganz wichtig, dass du jetzt erstmal sagst, was?
Ich mache was ganz Kleines und es ist doch gleichzeitig was ganz Großes. Wir wissen, dass Kinder jetzt Stresshormone ausschütten, weil es ihnen jetzt nicht gut geht, weil sie sich jetzt gerade vielleicht auch verabschieden. Und wir wissen auch, was Stresshormonen, die haben auch einen Gegenspieler, nämlich ich kann Menschen entstressen, indem ich mit ihnen lächle und lache und gute Laune verbreite und berühre. Und das kommt mir zu kurz. Mir kommt in den Kitas das Lachen zu kurz. Ich will in einer Kita Lachen hören, und zwar nicht über Kinder, sondern mit Kindern. Würden wir alle ein bisschen mehr, jetzt sind wir genau bei Shine On, würden wir alle ein bisschen mehr lächelnd durch die Welt laufen, dann wäre es hier auch echt, es wäre sonniger. Und das kann jeder. Das Lächeln kann man mir weder gesetzlich verordnen, wenn jetzt Leute sagen, ich habe nichts zum Lachen, dann tu was dafür, dass du was zu lachen hast.
Ja, man kann aber auch die Mundwinkel nach oben ziehen und tatsächlich, wenn man gerade nichts zu lachen hat, bewirkt das auch etwas. Wenn man mal eine Minute in der Lächelposition bleibt, da kommt man schon automatisch ins
Lachen.
Und
genau das ist der Punkt und das kann jeder und jede machen, jeden Tag. Wir haben so viel viel Einfluss auf unser Leben und ich mag es einfach viel lieber, wenn Menschen sagen, okay, ich überlege mir, bin ich da richtig, wo ich bin? Und wenn ich sage, ich bin da richtig, dann zeig's auch deinem Gesicht. Mein Mann würde jetzt sagen, dann sag's auch deinem Gesicht, wenn du fröhlich bist. Und da sind wir genau bei dem Thema mit, man kann auch einfach lächeln.
Ja. Ja, und das ist doch ein ganz toller Abschluss. Ich meine, wir haben uns ja auch lange überlegt, wie bringen wir Shine On noch unter, besonders auch ans Ende. Und das ist uns doch jetzt wunderbar gelungen. Und ich glaube, es wird auch klar, worum es geht.
Ich denke auch.
Anke, Shine On. Oh, wie schön. Ja. Dann verabschieden wir uns für heute von diesem wundervollen Podcast. Wir werden die Dinge, die wir hier im Podcast besprochen haben, haben wir nochmal zusammengefasst. Ihr könnt die in den Shownotes sehen. Dort wird auch nochmal verlinkt, wo ihr uns findet und ne, wie ihr irgendwie Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Und wenn ihr jetzt die Idee habt, dass dieser Podcast doch mehr in die Welt darf, erzählt es, verlinkt es, schickt ihn weiter. Wir freuen uns über ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen und auf euch in der nächsten Woche. Und in der Zwischenzeit überlegen wir uns, worüber wir dann reden. Shine on, Anke.
Shine on, Claudia, du bist so ein voll der Podcast-Profi. Ich höre das. An sowas hätte ich gar nicht gedacht, dass man das sagt am Ende. Passt gut euch auf.
Tschüss.
Auf.
Tschüss. Shine on, you and me tonight.